die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Ich lese mal den Text. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Ich habe mich mit diesem Text ganz schön schwer getan, denn der ist, je mehr man darüber nachdenkt, desto komplexer wird er. Dass man den Sinn einer Rede nicht versteht, dass man nicht weiß, was ist damit gemeint, dass man die Zusammenhänge nicht begreift, ich denke, das kennen wir alle. Dass man hört etwas und man kann es nicht wirklich erfassen. Und so geht den Jüngern das. Jesus weiß offensichtlich, was demnächst passieren wird. Und die Jünger nicht. Und sie haben eine ganz andere Erwartung an die Situation. Sie sind nach ihrer Meinung mit dem zukünftigen König von Israel unterwegs. Und Jesus redet jetzt Sachen, die passen überhaupt nicht ins Konzept und offenbaren eine Kenntnis, die er eigentlich gar nicht haben kann. Und auch wir, denke ich, verstehen viele Sachen in der Bibel nicht wirklich. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Leiharbeiter. Mit dem habe ich zusammen in einem Bungalow gehaust und wir haben nächtelang gesessen und haben über Bibel gesprochen. Und er wollte mir dann immer in einer scheinbar intellektuellen Art und Weise zeigen, wie Quatsch das alles ist. Warum hat Gott den Baum der Erkenntnis in den Garten Eden mit hineingestellt? Warum? Hätte er doch gar nicht machen müssen, hätte es den Sündenfall nicht gegeben. Warum hat Gott uns nicht anders erschaffen? Warum haben wir nicht noch ein Auge auf dem Hinterkopf, dann könnte uns keiner von hinten einen rüberbraten? Warum können wir nicht fliegen? Es gibt ganz viele Fragen, auf die finden wir einfach keine Antwort. Und auch die Frage, warum Gott manches so und manches so getan hat, das wissen wir einfach nicht. Und ich persönlich denke, es ist auch die falsche Herangehensweise. Es wird in der heutigen Theologie oft versucht, mit dem menschlichen Verstand zu begreifen, was Gott gesagt und getan hat und wie er das gemeint haben könnte. Unser Verstand reicht aber nicht. Dieter hat gerade ein Buch gelesen und wir haben uns unterhalten und da war ein schönes Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt von einem riesengroßen, unüberschaubaren Puzzle habt ihr ein kleines Teil und das dürft ihr an der Halskette mittragen. Ihr guckt euch das an, ihr seht dieses eine kleine Teil, ihr wisst aber nicht, wozu es gehört und wie groß das Ganze ist. Das wissen wir nicht. Ich denke, um diesen Text auch nur annähernd zu verstehen, muss man ein paar Schritte zurücktreten, auch von sich selbst, von seinem eigenen Leben und versuchen, das größer zu sehen. Dazu mach mal das Bild an, Benjamin, um das ich gebeten hatte. Das Bild kennt ihr alle, wir haben das schon mal drüber gesprochen. Unterhalb der Linie hier, das sind die ganzen Kapitel der Bibel, 119, der Psalm ist der längste, das ist das hier. Und diese farbigen Dinger, diese Bögen, das sind die Verknüpfungen, wie die Bibelstellen miteinander verknüpft sind. Und wir sehen, es ist ein Komplex. Es ist miteinander verwoben. Alles. Alles. Und was Jesus hier sagt, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Das heißt, dass das, was jetzt gleich geschieht, wo er das ankündigt, schon Jahrtausende vorher angekündigt war. Gott hat einen komplexen Plan. Und wir sollten uns vielleicht nicht fragen, warum ist das so, weil wir damit nicht fertig werden. Wir sollten uns vielleicht an dem erfreuen und das zu begreifen suchen, was uns mitgeteilt wird, was uns angeht, welche Rolle spielen wir dabei, was ist mein Platz in diesem Puzzle. Wir werden nicht fertig werden, zu begreifen zu wollen, warum Gott Sachen tut. Wir gucken mal. Im Grunde ist in diesen wenigen Versen der Kern des Evangeliums zusammengefasst. Leiden, Tod, Auferstehung. Und das Ganze ist kein tragischer Unfall. Und er hat auch nicht die Kontrolle verloren, Jesus. Und er wurde auch nicht einfach so von den Soldaten überwältigt. Nein, es ist Erfüllung dessen, was schon vorhergesagt wurde. Dieser Text lädt uns ein, dass wir den großen Heilsplan Gottes mal versuchen zu betrachten, der sich durch die ganze Bibel zieht. Und ich denke, darüber habe ich mit Dieter auch schon ganz oft gesprochen, dieser Heilsplan hat ein Ziel, auch für dich und für mich, für uns. Nämlich, dass aus Geschöpfen Kinder Gottes werden. Wir müssen vielleicht mal noch einen Schritt zurücktreten und ganz vorne anfangen. Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, aber als Geschöpf. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Der Mensch hat eine herausragende Stellung gegenüber den Tieren. Wir haben eine lebendige Seele, Gott hat uns angeblasen mit seinem Odem und wir sind ihm ein Stück gleich. Und diese Frage meines Leiharbeiters, warum hat Gott diesen Baum ins Paradies gestellt? Warum hat er nicht verhindert, dass der Mensch in Sünde fällt? Dazu ist mir ein Beispiel eingefallen. Wenn meine Frau die einzige Frau auf der Welt wäre und ich würde sie heiraten, dann wäre ja keine andere da. Oder ich wäre der einzige Mann auf der Welt und sie würden mich heiraten, dann wäre ja auch kein anderer da. Gott lässt dem Menschen eine Wahl. Er lässt dem Menschen die Möglichkeit, Böses zu tun. Im Paradies und auch bis heute. Jeder von uns hat eine Wahl. Wir müssen Gott nicht lieben, wir müssen ihm nicht gehorchen. Wir müssen nicht die Ewigkeit bei ihm verbringen. Nein. Er will keine willenlosen, uniformierte Leute haben, die seinem Befehl nur folgen. Er will ein wirkliches Gegenüber, ein wirkliches Ebenbild, das freiwillig sagt, ja, ich will, weil du mich so sehr geliebt hast, weil du mir das bewiesen hast, ja, ich will. Wenn man mit seinem Ehepartner vor dem Altar steht und jeder von beiden sagt, ja, ich will, hat es nur Wert, wenn es ehrlich gemeint ist. Wir leben ja nun in einer Kultur, wo das glücklicherweise üblich ist, dass man freiwillig heiratet. Aber wie viele Mädchen werden zwangsverheiratet? Kleine Mädchen mit alten Männern. Das ist doch keine Freiwilligkeit. Da ist doch keine Liebe. Gott will, dass wir sein Opfer, dass wir das anerkennen, was er für uns getan hat. Habt ihr heute Morgen den Kalender gelesen mit dem Prügelknaben? Einige haben es bestimmt schon gelesen. Es war in der Vergangenheit in Frankreich und auch in England üblich, wenn Thronfolger, also Prinzen, aufgewachsen sind, die bekamen einen Begleiter aus dem niederen Volk als Freund mit auf den Weg. Die wurden gemeinsam erzogen. Und wenn der Prinz mal was falsch gemacht hat, war es völlig außerhalb der Norm, dass man den bestrafen konnte. Weil er war ja der zukünftige Regent. Dann wurde sein Freund bestraft und er musste zugucken. Stellvertretend bestraft. Jesus Christus als König, als Schaffer, als Schöpfer dieser Welt kommt auf diese Welt und er hätte es hätte sein Recht auf Unantastbarkeit einfordern können. Und er gibt es auf aus Liebe und lässt sich für uns schlagen und prügeln und so wie es hier beschrieben ist und stirbt. Und natürlich erwartet er auf das, was er da getan hat, auch eine Antwort. Und wenn man das geringschätzt oder darüber spottet oder es in Frage stellt, dann tritt man dem Allerhöchsten sinnbildlich in den Hintern. Und dann gilt einem das Opfer auch nicht. Es gilt dem, der es freiwillig annimmt. Und schon nach dem Sündenfall zeigt sich Gottes Herz. Er sucht den Menschen. Adam, wo bist du? Und es fängt nicht gleich an mit Gericht. Sie werden nicht sofort vernichtet. Und Gott ruft auch heute den Menschen, auch den, der ungehorsam geworden ist. Wo bist du? Komm her zu mir. Und schon da kommt die erste Verheißung damals. Und dass das Böse am Ende nicht siegen wird. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten, sagt er zu dem Satan. Der Böse wird am Ende nicht gewinnen. Ich habe heute Morgen schon, wir haben eine Dame, die ich schon lange kenne, die sitzt an der Aufnahme jetzt neuerdings bei uns im Krankenhaus. Und wir haben uns über Sachen unterhalten, was in dieser Welt so los ist. Und ich sage, ja, ich weiß auch schon, wie es ausgeht. Jesus kommt wieder. Und jeder, der meint, er kommt ungeschoren davon, wird es erleben, dass Gott ein gerechter Richter ist. Und Gerechtigkeit ist für den, der keine Vergebung hat, nichts Schönes. Gerechtigkeit bedeutet Gericht, wer keine Vergebung hat. Diese Ankündigung da im Paradies, dass Gottes Sohn dem Satan den Kopf zertreten wird, das nennen die Theologen das Proto-Evangelium, das erste Evangelium. Diese Ankündigung, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Und das gilt auch für jeden einzelnen Menschen. Das Böse muss nicht das letzte Wort haben. Es ist nicht so, ich habe so viel gemacht und es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Nein, das gibt es nicht. So wie Papa erst sagte, wir sollen das Opfer Jesu nicht geringschätzen. Wenn er vergibt, dann vergibt er. Und dann müssen wir es auch nicht uns selbst gegenüber immer wieder hochholen. Das müssen wir nicht. Das macht den Herrn klein. Jesus hatte gesagt, es muss das geschehen, was die Propheten vorhergesagt haben. Und es gibt viele Hinweise im Alten Testament auf Jesus. Er sagt zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Geschlechter, nicht nur das Volk Israel, auch wir. Und ich denke gerade so, unser Volk hat sich nun ganz schön hervorgetan, den Juden Böses zu tun. Und trotzdem dürfen wir an Jesus glauben. Und ihm gilt, uns gilt auch seine Gnade. Alle Völker, auch wir. Wir müssen nicht stellvertretend bestraft werden für das, was unsere Vorvorderen getan haben. Das müssen wir nicht. Paulus sagt im Galater 3, Vers 8, die Schrift hat es vorhergesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Also auch uns. Wenn wir an Petrus denken, mit diesem Tuch, mit den unreinen Tieren, und dann sagt Gott nachher zu ihm, nenne du nicht unrein, was ich reinmache. Es ist keiner ausgeschlossen. Opfer und Stellvertretung und Erlösung, dieser Weg zeigt sich im ganzen Alten Testament. Wenn wir an Isaak denken, wie er geopfert werden soll auf dem Berg Moria, und Gott es dann verhindert und sagt, Gott wird sich selbst ein Opfer ausersehen. Oder wenn wir an das Passahlamm denken, das haben wir letztens in der Predigt gerade erst gehabt. Das Passahlamm ist das schönste Bild dafür, wie das Blut eines Geschlachteten schützt vor dem Gericht. die ganzen Opfergesetze, dieses immer wieder stellvertretende Tod. All diese Texte bereiten vor, was Jesus dann in Lukas 18 ankündigt. Wenn wir an Psalm 22 denken, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, sie teilen meine Kleider unter sich, das ist das, was nachher geschieht. Er wird gekreuzigt, die Nägel werden durchgeschlagen, die Soldaten teilen sich die Kleidung oder würfeln darum, um es nicht kaputt zu machen. 53 denken, das ist ein Text, den die Juden bis heute nicht so richtig mögen, jedenfalls die, die nicht an Jesus glauben wollen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Oder Jesaja 53, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben. Immer wieder taucht der Gedanke auf, aus dem Leiden des Messias entsteht neues Leben. Eine neue Gemeinschaft. Es gibt eine Erfüllung dieses Planes. Jesus fasst das zusammen, ausgeliefert werden, steht in Jesaja 53, verspottet werden, Psalm 22, getötet und auferstanden, Hosea 6, Vers 2, er macht uns lebendig nach 2 Tagen, er wird uns am 3. Tage aufrichten. Die Jünger verstehen es nicht, weil Gottes Plan größer ist als menschliche Erwartungen. Sie waren in ihrer Situation. Sie waren auf einer Landstraße unterwegs, sie haben vielleicht die nächste Pause im Blick gehabt, wo schlafen wir heute, was werden wir am nächsten Tag tun. Das ist so das, was auch uns bewegt, unser Alltag. Wie werde ich meine Krankheit wieder los? Wie wird das mit der Arbeit sein? Es gibt ja so alltägliche Sorgen, die wir immer haben, die uns auch beschäftigen, die uns aber manchmal auch den Blick verstellen für das Größere. Ich hatte für mich so ein Beispiel im Kopf. Stellt euch mal eine Großbaustelle vor, wo ein neues Hotel gebaut wird, was ganz Tolles. Der Architekt hat ein kleines Kind und sie gehen über die Baustelle. Und da liegen große Haufen Sand und das Kind freut sich an dem Sandhaufen und fängt an, eine Burg zu bauen. Und ist glücklich und zufrieden und buddelt da vor sich hin. Und dann kommt der Bagger und macht flupp und alles ist weg und wird weitergebaut. Und das Kind heult und sagt, Vater, meine schöne Burg ist kaputt. Ne? Und jetzt, wie soll der Vater jetzt dem Kleinkind erklären, dass aus diesem Sandhaufen, aus diesem scheinbaren Chaos, was da herrscht, etwas ganz Schönes werden wird. Was viele Menschen beherbergen wird, wo man Urlaub machen kann, wo es tolles Essen geben wird. Das Kind hat nur seine Sandburg gesehen. Und auch wir sehen oft nur unseren kleinen Ausschnitt. Und wir wissen nicht, warum Gott jetzt das macht, was mir jetzt im Moment gar nicht passt. Und wisst ihr, was mir dabei hilft, dass ich weiß, Gott kann nicht lügen, er kann uns nichts Böses wollen. Sein Plan ist es, dass wir gerettet werden, dass er alles dafür tut, dass wir in den Himmel kommen. Er stellt uns keinen Beinhacker. Der scheißt uns nicht an, entschuldigt bitte den Ausdruck, und belügt uns und führt uns in die Falle. Nein, das tut er nicht. Und wenn Dinge in unserem Leben geschehen, die uns nicht gefallen, dann hat das seinen Sinn. Wir sehen es nur nicht. Es gefällt uns in dem Moment nicht, was auch normal ist. Und dafür rügt er uns noch nicht mal. Er bittet uns, vertraut mir. Ich habe doch alles schon fertig. Und was mir auch wirklich hilft, ist, alles, was noch in der Zukunft liegt für uns, ist vor Gott schon passiert. Es ist schon aufgeschrieben. Das Spiel kann nicht so oder so ausgehen. Nein, es ist schon zugunsten Jesu ausgegangen. Er hat schon gesiegt am Kreuz. Es ist nicht mehr die Frage, wie es kommen wird. Das Einzige, was uns betrifft, wir haben heute Morgen gebetet, Herr Jesus, hilf uns, dass wir deine Hand nicht loslassen. weil ich noch nicht mal meiner Kraft vertraue. Ich bitte ihn, mir die Kraft zu geben, nicht loszulassen. Und seine Kraft ist stark genug. Das ist so der Punkt. Gottes Ziel mit uns ist nicht nur Vergebung, sondern Kindschaft. In Jeremia 31, Vers 33 steht, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. An dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da wird man sagen, ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Schon das Alte Testament blickt über das Geschöpfsein hinaus. Die Erfüllung des Ganzen im Neuen Testament, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sagt der, der nicht lügen kann, der keine falschen Versprechungen macht. Wir sind so sehr daran gewöhnt, belogen zu werden, dass wir manchmal, oder ich habe manchmal Probleme, solche Zusagen wirklich zu verinnerlichen, sie anzunehmen. Aber Gott kann nicht lügen. Römer 8, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Gott adoptiert uns. Wie kann ich jetzt sicher sein, dass mich das trifft? Das ist eine Frage, die bewegt mich oft. Bin ich dabei? Wenn die Welt zu Ende geht, wo bin ich dann? Es ist den Menschen ohne Heiligen Geist eine Torheit, das zu glauben. Sie können es nicht glauben. Sie versuchen mit ihrem menschlichen Verstand es zu erfassen, es auseinander zu klabüstern und stellen fest, sie können es nicht. Das können wir auch nicht. Ich kann mich nicht auf eine Stufe mit Gott stellen. Ich kann seinen Heilsplan zwar annehmen, aber nicht bis ins Letzte verstehen. Das kann ich nicht. Aber die Tatsache, dass ich ihm glauben kann, beweist mir, dass Gott in mir gewirkt hat, denn dieses Glauben können ist sein Geschenk an mich. Und ich habe nur ein grundsätzliches Ja gehabt. Ja, ich will. Wie bei der Eheschließung. Ja, ich will. Und wenn wir wirklich wollen und wenn uns bewusst wird, was Jesus für uns getan hat, dann gehören wir dazu. Und jetzt gehen wir mal zurück in die Situation. Jesus sagt seinen Jüngern, wir gehen jetzt nach Jerusalem und dann wird das alles passieren. Wir wissen aus anderen Textstellen, Jesus war ja ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Dass dieser ganz Mensch, der hatte Angst. Der hat im Garten Gethsemane, der hat Blut geschwitzt, so viel Angst hatte er. Weil er wusste, was ihm passiert. Und nicht nur rein menschlich, körperlich, alle Schuld dieser Welt wurde auf ihn gelegt. Alle Schuld. Er wusste, dass Gott der Vater sich abwenden muss von ihm vor dieser Schuld, das wusste er. Wir haben heute Morgen diesen Kalender mit dem Prügelknaben. Ne? Da stand unten drunter eine Frage, wie würde uns das gehen, wenn wir für das bestraft werden, was ein anderer getan hat? Wenn man auf Arbeit oder in der Schule ein Kind macht irgendwas Böses und der Lehrer sagt, du warst das aber gar nicht. Die natürliche Reaktion ist, dass man dagegen streitet und sagt, ich war das doch nicht. So geht uns das doch. Ertragen kann man das nur, wenn man den anderen sehr, sehr, sehr liebt. Nur dann kann man das ertragen, die Schuld aufgenackt zu kriegen und dafür bestraft zu werden, was ein anderer gemacht hat. Und genau das tut Jesus. Und er weiß es vorher. Und er geht diesen Weg. Man steht ein Stückchen davor und kann nicht wirklich was dazu sagen, weil es einen überwältigt. Ich denke manchmal, warum hat er solche Trottels wie mich zum Beispiel ausgewählt? Das weiß ich nicht. Er nimmt aber Sünder an. Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind und die nicht versuchen, mit ihrem Verstand es abzuändern. Wir hatten am Mittwoch in der Bibelstunde, hatte Benjamin das Beispiel von Naaman. Naaman kommt zu Elisa und weiß ganz genau, wie das jetzt alles funktionieren muss mit seiner Heilung. Ich dachte, er kommt raus und er macht hier und so und, ne, und ruft den Namen seines Gottes an, macht er aber alles nicht. Und heutzutage wissen auch viele Menschen ganz genau, wie Gott sein muss. Und wenn er nicht so ist, wie sie sich das vorstellen, dann gibt's ihn nicht. Oder sie können nicht an ihn glauben. Ich kann an keinen Gott glauben, der das alles zulässt. Ich kann an keinen Gott glauben, der diese Kriege und die Hunger und was weiß ich, kann ich nicht glauben. Was bilden wir uns ein? Gott reicht uns seine vergebene, gnädige Hand. Er offenbart uns ein Stück, was wir, wenn auch nicht ganz verstehen, aber doch annehmen dürfen. Und ich bin tatsächlich von dieser Liebe überwältigt. Gott möchte, dass wir freiwillig zu ihm kommen und dann werden aus Geschöpfen wieder Kinder, die die Ewigkeit bei ihm verbringen werden, wo kein Leid, kein Schmerz mehr sein wird, wo wir ihn von Angesicht sehen werden, wo wir das, wofür wir eigentlich gemacht sind, in Vollkommenheit sein werden. Frei von all diesem, wir sind das Böse so sehr gewöhnt, dass es für uns teilweise Normalität geworden ist, ne? Ist es aber nicht. Es wird vollkommen sein, perfekt. Und Jesus hat es erkauft. Für dich und für mich. Amen.